ARD Sounds.
Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt der Landtag neu gewählt. Und mit Abstand stärkste Kraft wird allen Umfragen nach die AfD.
Ob sie sogar allein regieren kann, ist aber nicht klar. Falls es nicht zur absoluten Mehrheit reicht, würde eine andere Partei die AfD stützen?
Mit der AfD wird es keinerlei Zusammenarbeit geben. Das ist das Mantra in der CDU unter Friedrich Merz. Und so oder so ähnlich halten das auch alle anderen großen Parteien. Die SPD, die Grünen, die Linke, die FDP.
Und auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, bald Bündnis Soziale Verantwortung und Wirtschaftliche Vernunft, kurz BSW, schließt eine Koalition mit der AfD aus.
In der AfD sind teilweise Menschen, die rechtsextrem sind, Faschisten sind und mit so einer Partei können wir nicht koalieren.
Sagt BSW-Vize Amira Mohammed Ali. Aber wenn es diese Partei mit Ach und Krach in den Landtag schafft, würde sie dafür sorgen, dass der AfD-Kandidat trotzdem Ministerpräsident werden kann.
Brandmauer auf Kniehöhe also. Ist das einfach nur Pragmatismus aus der Einsicht, dass die Brandmauer einfach nichts bringt?
Oder ist dem BSW einfach nur jedes Mittel recht im Kampf ums politische Überleben?
Das sind einige unserer Fragen in dieser Folge bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit knapp 30 Jahren und diskutieren ebenso lange schon aktuelle politische Themen miteinander. Denn wir sind gern gut informiert.
Aber nur selten einer Meinung. Auch in der Frage, ob spätestens jetzt, nach den jüngsten menschenverachtenden Äußerungen des israelischen Rechtsextremisten Itamar Ben-Gvir, Sanktionen fällig sein sollten.
Deutsche Sanktionen gegen rechte Politiker in Israel? Überfällig oder unangebracht? Auch das ist eine der Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Und wenn ihr entscheidet, jetzt weiterzuhören, dann freuen wir uns, wenn ihr kurz das Handy zückt, eine Bewertung abgebt für diesen Podcast und ihn abonniert. Am besten jetzt oder jetzt.
Und über Kommentare freuen wir uns auch über eure Debattenbeiträge zu dieser Folge. Und nicht vergessen,
ARD Sounds.
Yes. Es ist wirklich unglaublich, was er gesagt hat, und es ist danach auch überhaupt kein Wunder, dass das Wort Sanktionen wieder diskutiert wird. Wahrscheinlich hat Israels Minister für Polizei und innere Sicherheit Itamar Ben-Gvir jetzt eine verbale Grenze überschritten, die man in der EU und in Deutschland nicht mehr hinnehmen wird.
Unsere Wiederherstellung ist ihre Zerstörung. Die Leute reden und es ist kein Geheimnis. Ich bin anderer Meinung als der Premierminister. Ich denke, wir müssen im Gazastreifen gezielte Tötungen durchführen, jede Nacht 30, 40 ausschalten. Nicht nur diejenigen, die uns jetzt gefährden. Nein, dort gibt es Leute, die keine menschlichen Wesen sind. Sie sollten nicht leben. Sie sind keine Menschen. Ich mache Ihnen ein Kompliment, wenn ich Sie als Menschen bezeichne.
So hat es Ben-Gvir vergangene Woche in einem Podcast gesagt. 30 bis 40 Palästinenser würde er jede Nacht in Gaza töten wollen. Einfach so, weil sie keine Menschen seien. Es ist nicht das erste Mal, dass der Minister so schlimme Sachen sagt. Im Gegenteil, der ist bekannt für radikale Aussagen. Und da in Israel gerade Wahlkampf ist, wollte er möglicherweise für seine Wählerschaft einfach mal wieder einen raushauen, oder
aber
was?
Aber offenbar war das einer zu viel. Viele Länder der EU wollten schon länger Sanktionen gegen Ben-Gvir auf europäischer Ebene. Einige haben schon Sanktionen auf nationaler Ebene verhängt, aber EU-weit war das bisher schwierig, weil vor allem Deutschland blockiert hatte. Denn das Verhältnis Deutschland-Israel ist natürlich ein besonderes. Jetzt aber hat Klingbeil Sanktionen in Erwägung gezogen. Merz hat die Aussagen scharf verurteilt. Bisher war die Regierungslinie eher so, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann das immer noch sieht.
Man muss an diesen Entgleisungen deutliche Kritik üben und kann auch über Reaktionen diskutieren. Das besondere deutsch-israelische Verhältnis darf aber keinen Schaden nehmen.
Und jetzt ändert sich aber der Ton bei vielen. CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart in einem Bericht vom ARD-Hauptstadtstudio sagte es so.
Ich bin der Meinung, dass die israelische Regierung sich dringend von dieser Person distanzieren und trennen muss. Ansonsten bin ich der Meinung, dass die Europäische Union in jedem Fall eine Sanktionierung von Herrn Ben-Gvir vornehmen sollte.
Sanktionen gegen Israel, ja oder nein? Moralisch richtig oder falsch? Und was können die bringen? Darüber müssen wir sprechen.
Also Also erstmal vorweg, ne? Es geht ja dabei um Sanktionen gegen einzelne Personen jetzt, nicht gegen den ganzen Staat Israel, die jetzt auch in Deutschland diskutiert werden. Und wo es so aussieht, als könnte die EU sie beim nächsten Treffen beschließen Anfang September.
Genau,
ne?
Also konkret vor allem eben gegen den, über den wir jetzt schon geredet haben, Polizeiminister Ben-Gvir von der Siedlerpartei Jüdische Stärke. Eine rechtsextreme, fundamentalistische Partei, die in der Regierung sitzt, als Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu und dessen Likud-Partei. Es geht auch noch um Sanktionen gegen Bezalel Smotrich von der nationalreligiösen Partei, Finanzminister, der ähnlich menschenverachtende Sachen auch schon gesagt hat in der Vergangenheit. Ich würde aber sagen, lass uns bei der Diskussion bei Ben-Gvir bleiben, weil das, ja, über den diskutieren jetzt alle und das ist im Grunde ja auch beispielhaft dafür, welche Sanktionen möglich sind und welche diskutiert werden und welche auch nicht.
Also was ich im Handelsblatt-Podcast gehört habe, ist, dass mit den geplanten Sanktionen eventuelles Vermögen der Personen in der EU eingefroren werden könnte. Also dass Organisationen, die ihren Sitz in der EU haben, die Personen nicht mehr unterstützen dürfen, also zum Beispiel durch Spenden. Und dass sie auch nicht mehr in die EU einreisen dürfen. Also das wäre ja auf EU-Ebene alles neu. Sowas ist ja bisher daran gescheitert, dass Italien, Tschechien, aber eben allen voran Deutschland das blockiert haben. Die Kollegen beim Handelsblatt sind aber davon ausgegangen, dass alle mitziehen, wenn Deutschland jetzt auch für diese Aktion ist. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die jetzt kommen bei dem Ton.
Aber was der Knackpunkt ist, ist, du hast es anfangs gesagt, es ist eben nur gegen einzelne Personen. Ne? Die EU könnte Israel ja auch noch viel stärker sanktionieren. Ja. Also auch den Staat, indem sie das Freihandelsabkommen aussetzt, was es ja zwischen der EU und Israel im Rahmen von so europäischen Verhandlungen gibt und so, fordert Amnesty International. Die sagen, in diesem Handelsabkommen steht, dass Israel sich zur Achtung der Menschenrechte verpflichtet. Das ist Bedingung sozusagen oder war Bedingung dafür, dass sie quasi zollfrei oder zu sehr guten Konditionen Handel mit der EU treiben können. Übrigens Israels wichtigster Wirtschaftspartner. Also man hätte da schon einen Hebel. Und Amnesty sagt jetzt und auch schon länger, Israel verstößt gegen das Abkommen. Also lass uns das auf Eis legen. Dann werden die Zölle für israelische Waren spürbar höher. Es gibt Druck auf die israelische Regierung, so ihre Politik gegenüber den Palästinensern zu entschärfen. Man hätte dann noch einen ganz anderen Hebel.
Aber das wird Deutschland auf keinen Fall mitmachen. Also das wären Sanktionen gegen den ganzen Staat Israel. Da ist die Bundesregierung weit entfernt davon.
Ja, aber wow. Also ich meine, dann sanktioniert man Ben-Gvir und von mir aus noch ein paar andere Minister, die menschenverachtende Aussagen machen. Und dann, also was wird sich ändern? Das ist dann ja auch
Auf der anderen Seite, ich meine, was ändern die Sanktionen gegen Russland am Krieg gegen die Ukraine? Also, oder was helfen Sanktionen gegen Iran?
Das sind aber immerhin Maßnahmen, die jeweils sanktionierten Länder richtig spüren. Also jetzt einzelne Minister mit Einreiseverboten zu verhängen, ich weiß nicht, inwieweit die das überhaupt juckt.
Naja, Sanktionen sind ja an sich auch kein Wundermittel, sondern eben dann, wenn also eine von vielen politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen, um aktiv zu werden. Ich meine, was erwartest du auch? Also Israel ist ein souveräner Staat. Meinst du, die lassen sich mal eben von außen diktieren, wer da regieren soll?
Nein, aber also was ich sagen will, ist, dass man eigentlich doch noch viel weitreichender auf Israel einwirken müsste, damit das Töten in Gaza aufhört oder schon viel eher hätte einwirken müssen, um diesen grausamen Krieg in Gaza nach dem Massaker der Hamas, also nach dem 7. Oktober, zumindest einzudämmen.
Glaubst du, dass die EU oder Deutschland alleine mit irgendwelchen Mitteln irgendwas an dem Verlauf hätte ändern können?
Das wissen wir beide nicht. Aber es gab ja nicht mal den Versuch. Obwohl Tatsache ist, dass auch oder vielleicht gerade in Deutschland viele mittlerweile vor Israel stehen und denken, was ist das denn überhaupt für ein Land, mit dem wir solidarisch sein sollen? Und ja, vielleicht auch sein wollen, aus so einer historischen Verantwortung heraus. Aber es wird immer, immer schwerer, das zu rechtfertigen, weil die Regierung dieses Landes einen brutalen Krieg führt und Teile dieser Regierung völlig außer Rand und Band sind.
Deswegen wäre das von der Bundesregierung jetzt auch mal ein Move, wenn sie Sanktionen mittragen. Also es wäre ein Statement, auch für Israel, wenn du mich fragst. Denn solche Figuren wie Ben-Gvir, die reißen Israel am Ende in den Abgrund. Also man könnte sogar sagen, wenn einem Israel am Herzen liegt, dann muss man diese Rechtsradikalen in einer ja ohnehin schon rechten Regierung kritisieren und sanktionieren.
Aber es ist zu wenig. Merkel hat vor 15 Jahren gesagt, und du weißt, was jetzt kommt, Israels Sicherheit sei Deutschlands Staatsräson in der Knesset, also im israelischen Parlament. In einer Rede hat sie das gesagt. Und obwohl das nirgendwo in irgendeinem Gesetz irgendwie so steht, ist das seitdem die Maxime.
Ja, ich habe sogar die Folge nochmal rausgesucht. Also über diesen Satz diskutieren wir beide, seitdem er gefallen ist. Unter anderem zum Beispiel in der Folge I Staatsräson You von vor einem Jahr. Könnt ihr bei ARD Sounds nachhören.
Da haben wir diesen ganzen Satz und die Bedeutung und so, das alles nochmal genau aufgedröselt, auch historisch und so. Aber um im Hier und Jetzt zu bleiben, bedeutet diese Staatsräson nicht de facto, wie wir das jetzt erlebt haben in den letzten zwei Jahren, dass Deutschland alles, was Israel macht, zumindest irgendwie duldet. Und ich verstehe einfach nicht, wem das helfen soll. Du hast es ja gerade schon gesagt, es ist auch für Israel nicht gut. Und für Palästinenser ist es das nackte Grauen, wenn da Leute in der Knesset sitzen, die nicht nur einen Krieg führen wollen, um Geiseln rauszuholen, Militärbasen zu zerstören, das sind alles Sachen, die kann man noch nachvollziehen, sondern die ganz offen Vernichtungs- und brutale Rachefantasien haben.
Aber wir können doch auf der anderen Seite unsere Unterstützung für Israel und unsere Solidarität nicht davon abhängig machen, welche Minister da gerade was vor sich hin labern in irgendeinem Podcast. Also eigentlich nicht mal davon, welche Regierung da gerade an der Macht ist.
Es geht ja auch nicht um bestimmte Parteien oder eine bestimmte Parteipolitik, die die da machen. Es geht darum, eine Grenze zu ziehen, wenn die Sicherheitspolitik eines Landes so brutal aus den Fugen gerät wie in Israel. Das würden wir überall anders auch so machen und sagen so bis dahin, aber dann mit uns nicht mehr.
Ich weiß nicht, kann man Deutschland nicht einfach außen vor lassen dabei?
Kannst du nicht Deutschland außen vor lassen?
Deutschlands Verhältnis zu Israel ist natürlich wahnsinnig schwierig und es gibt eine historische Verantwortung für diesen
Staat.
Ja,
aber wie gesagt, es gibt auch immer mehr Menschen, die fassungslos und wütend sind, dass Deutschland solidarisch ist mit einem Land, was möglicherweise gerade einen Genozid an den Palästinensern verführt, wofür es zumindest ganz klare Indizien gibt, wenn auch noch keinen akkuraten Nachweis. Und dann haben die einen Minister, der so einen Genozid proaktiv promotet und du willst zu Hause erzählen, naja, wir sollten schon solidarisch mit diesen Menschen sein?
Ja, mit den Menschen schon, genau.
Ich meinte jetzt die da in der Regierung sitzen und das tun.
Mit den Menschen in Israel und so. Aber ich will jetzt auch nicht hier komplett alle deutschen Regierungen in Schutz nehmen, aber es ist auch wahnsinnig schwer, als deutscher Kanzler, also in dieser Rolle und als deutsche Regierung dazu eine gute Haltung zu finden. Du kannst nur verlieren. Und deswegen denke ich manchmal, kann man in dieser Sache wenigstens Deutschland nicht mal einfach außen vor lassen? Also kann Deutschland nicht neutral sein diesbezüglich? Und die anderen EU-Länder, EU ist doch nicht nur Deutschland. Die anderen EU-Länder führen die Kritik an.
Aber Deutschland blockiert die Sanktionen. Das ist ja das Gegenteil von neutral.
Naja, auf der Ebene, wenn sie gegen Einzelpersonen verhängt werden, ja offenbar bald nicht mehr. Außerdem hat die EU, allen voran Deutschland, gerade gestern Israel gewarnt, ein großes Siedlungsprojekt im Westjordanland zu stoppen, es gegen das Völkerrecht verstoße. Ja. Und auch direkt Firmen gewarnt, nicht damit zu machen. Ja. Also sowas ist auch neu, zumindest auf EU-Ebene. Ich bin echt gespannt, was die EU dann im September beschließt, wenn nochmal über Sanktionen gesprochen wird.
Und ich bin gespannt, wie die Parlamentswahlen in Israel am 27. Oktober laufen werden, weil Israel ist ja auch tief gespalten, ne? Also der Ben-Gvir und seine Leute, die sitzen da im Parlament, auch weil sie gewählt wurden, ne? Also es gibt schon auch Leute in Israel, die finden das richtig gut, was der erzählt.
Wann hast du dich das letzte Mal mit Sachsen beschäftigt?
Nur wenn es um Nazis und Fußball geht.
Ich meine politisch.
Ja, also Nazis und Fußball. Was meinst du? Letzte Saison auch Eishockey. Aber die Eislöwen, die Dresdner sind ja abgestiegen.
Vielleicht,
also insofern nur noch
vielleicht mein Sportsfreund, wird es dann auch und gerade für dich Zeit, mal genauer nach Sachsen zu gucken. Denn, das sagen die Kollegen vom MDR, Sachsen ist möglicherweise der politische Taktgeber für ganz Deutschland.
Der politische Taktgeber für ganz Deutschland ist ja wohl Berlin.
Ja, das denken wir in unserer Berliner Bubble. Aber hör dir mal die Folgen von Sachsen-Politik-Podcast an bei ARD Sounds. Dann siehst du das vielleicht an.
Sachsen-Politik-Podcast?
Yes.
Bei ARD?
Yes.
Danke.
Bitte. Und jetzt mal Blick auf Deutschland. Das ist doch total verrückt, was in der Parteienlandschaft gerade passiert hier. Also du hast ja zum einen gerade das BSW in den Nachrichten, die Kleinstpartei von Sarah Wagenknecht.
Ja, also die sich gerade quasi öffentlich selbst zerlegt mit Streit zwischen Parteiführung und Landesverbänden, weil die völlig andere Vorstellungen vom Umgang mit der AfD haben.
AfD. Aber trotzdem könnte genau dieses BSW ja jetzt entscheidend sein, ausgerechnet der AfD, also auf der anderen Seite vom politischen Spektrum, zu realer Macht zu verhelfen.
Ja, also in Sachsen-Anhalt meinst du, ne? Wo der Landtag neu gewählt wird, 6. September, wenn das BSW über 5% kommt.
Was nicht ausgeschlossen ist, dann aber könnte die Partei dadurch Enthaltung bei der Ministerpräsidentenwahl im dritten Wahlgang den AfD-Kandidaten ins Ministerpräsidentenamt in Sachsen-Anhalt heben, ja. Ulrich Siegmund.
Das ist echt Wahnsinn. Also das ganz kleine BSW mit dem ganz großen Hebel, gegebenenfalls, ne?
Ja.
Es wird auch Thüringen betreffen und den Landtag da oder könnte, aber dazu später mehr.
Und Stichwort verrückte Parteienlandschaften, dann hast du jetzt ja auch noch eine CDU, die sich im Osten selbst eingemauert hat mit zwei Unvereinbarkeitsbeschlüssen, beziehungsweise zwei in eins. Einmal gegen Zusammenarbeit mit der AfD, ist bekannt, Brandmauer, und einmal gegen die Linke, natürlich, ist auch bekannt. Und genau das sind aber die letzten beiden Optionen, um in der Regierung zu bleiben, zum Beispiel jetzt in Sachsen-Anhalt.
Es ist echt eine völlig neue Situation. Das BSW im Überlebenskampf, das aber noch riesige Effekte auslösen könnte. Und die CDU, die sich entscheiden muss, welcher der Unvereinbarkeitsbeschlüsse ihr eigentlich wichtiger ist. Ne? Also wollen wir nicht mit den Rechten oder nicht mit den Linken oder am Ende vielleicht doch mit dem einen oder anderen?
Dann lass das mal auseinanderdröseln bitte, was da gerade los ist.
Sein muss. Ehrlicherweise muss man doch aber erstmal festhalten, das Entscheidende an der Lage jetzt ist ja, dass die AfD in Umfragen sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Thüringen, wo es ja auch Streit um BSW und AfD gab, dass in beiden Bundesländern die AfD in Umfragen mit Abstand stärkste Kraft ist. Ich meine, am 6. September bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt könnte die AfD sogar die absolute Mehrheit gewinnen.
Ja, wäre dann übrigens das erste Bundesland mit einem AfD-Ministerpräsidenten und das einzige Bundesland mit einer Alleinregierung übrigens, ne? Ohne Koalition. Unter einer vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingeschätzten Landespartei in Sachsen-Anhalt. Aber das nur am Rande.
Ja, aber was die AfD dann vorhat, sollte das so kommen, hat sie in einem Sofortprogramm offengelegt. Im Grunde rücksichtsloses Abschieben oder Inhaftieren von Schutzsuchenden, Abschaffung von Förderung für Demokratiebildung oder Integration, Kulturförderung nur noch für Patriotisches, öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett aufkündigen und 180-Grad-Wende in der Klimapolitik. Also wenn das kommt, dann werden Zugewanderte große Angst bekommen und von Zivilgesellschaft und Klimaschutz, wie wir das kennen, kann man sich in dem Bundesland dann verabschieden, zumindest auf einer politischen Ebene.
Aber laut letzter Umfrage sieht es ja so aus, als würde es eben ganz knapp nicht reichen für eine absolute Mehrheit für die AfD. Und je nachdem, welche Umfrage du da anguckst, könnte das BSW im Landtag landen. Und da hat der BSW-Landesverband angekündigt, dass sie sich wohl im dritten Wahlgang bei der Wahl zum Ministerpräsidenten enthalten würden. Und damit würde dann AfD-Kandidat Ulrich Siegmund am Ende mit einfacher Mehrheit gewinnen. Und warum sie das tun würden, das hat Amira Mohammed Ali, die stellvertretende Bundesvorsitzende vom BSW, dem Deutschlandfunk, so erklärt.
Nein, weil wir ganz klar sagen, wir sind weder für Herrn Siegmund noch für Herrn Schulz als Ministerpräsidenten und deswegen können wir uns da nur enthalten. Wir können keinen von diesen Personen aktiv wählen. Wir sagen aber ganz klar, wir wir arbeiten nach Inhalten in den Parlamenten. Das heißt, wir werden mit jedem zusammenarbeiten, der bereit ist, vernünftige Inhalte umzusetzen.
Also Siegmund, AfD und Herrn Schulz, den Sie da angesprochen haben, natürlich Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt von der CDU.
Das heißt aber auch, das BSW macht den AfD-Kandidaten aus dem gesichert rechtsextremistischen AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt zum Ministerpräsidenten, also in diesem Szenario.
Ja.
Mit genau dem Angebot wollen sie da ja jetzt überhaupt die Stimmen fangen, um reinzukommen in den Landtag, oder? Also dann können sie sich doch auch gleich ehrlich machen und sagen, ja, wir koalieren zur Not auch mit gesichert rechtsextremen, Hauptsache wir kommen an die Macht.
Also Mohammed Ali erklärt das ein bisschen anders. Sie sagt, sie wollen keine Koalition mit der AfD, weil sie inhaltlich viel zu weit weg sind. Aber sie glauben auch nicht an die Brandmauer. Und man muss ja auch, also da mal ehrlich sagen, die Brandmauerpolitik, die ja alle mitgetragen haben, die hat jetzt nicht gerade die AfD eingehegt bei den Umfragen.
Man weiß auch nicht, wo die stehen würde ohne Brandmauer. Und die ist jetzt auch nicht durch die Brandmauer stark geworden, sondern einfach dadurch, dass die anderen Parteien sich haben verrückt machen lassen vom Thema Migration. Und weil sich alle gefühlt überboten haben in Abschieberhetorik. Aber das ist eine andere Debatte jetzt. Also das nur so ganz grob ist auch nur meine persönliche Meinung. Aber weil interessant ist ja, dass zum Beispiel das BSW in Thüringen das ja komplett anders sieht. Ne? Also da ging es ja auch rund wegen der AfD oder auch dem Umgang damit.
Ja klar, ich meine, das BSW in Thüringen ist ja regelrecht im Krieg mit der Bundesparteispitze vom BSW. Also mit Sarah Wagenknecht und Amira Mohammed Ali. Das ist ja Wahnsinn, was da los ist innerhalb von dieser Partei.
Aber auch zu Recht, wenn du mich fragst. Also was ist denn das für ein Geschacher mit dem Misstrauensvotum gegen den CDU-Ministerpräsidenten da in Thüringen, gegen Mario Vogt? Mhm. Können wir da mal einmal kurz hinschauen, bitte? Okay. Weil das gehört ja auch irgendwie zur Gesamtmedaille.
Auch wieder BSW, ne? Also der CDUler Mario Vogt in Thüringen ist ja politisch angeschlagen, weil er seine Doktorarbeit in Teilen abgeschrieben haben soll. Aber die Vorwürfe und diese Untersuchung dazu, die kommen ja aus den Reihen von der AfD. Also es ist ein ganz klarer Abschussversuch. Schon klar, dass es hier um reine Machtpolitik geht. Aber das Kalkül von Wagenknecht jetzt im BSW ist halt Misstrauensvotum gegen Vogt von der CDU und dann soll da in Thüringen ein überparteilicher Ministerpräsident gewählt werden, der dann punktuell Mehrheiten organisiert. Und das ist ja die Idee, Grabenkämpfe auflösen und dabei beweisen, dass eine punktuelle inhaltliche Zusammenarbeit auch mit der AfD die bessere Lösung ist als Brandmauer, was sie nur stark macht durch diese dauernde Opfererzählung, die AfD würde von den anderen Parteien gemobbt und keiner will mit denen.
Also das ist ja das Kalkül von BSW. Man kann diese Strategie nachvollziehen. Es steckt ein Gedanke dahinter. Aber es kommt möglicherweise das Gegenteil dabei raus. Also ich meine, was immer das BSW da außer Überlebenskampf wirklich im Sinn hat, ich weiß nicht, es geht doch nicht auf, oder? Also es entzaubert doch nicht die AfD so einen Move, sondern es verhilft ihr zur Macht und zur Legitimität. Und genauso sieht das ja auch der BSW-Landesverband in Thüringen. Die stützen ja den angeschlagenen Mario Vogt von der CDU, um eben genau nicht die AfD an die Macht zu bringen. Hör mal Steffen Schütz, der für das BSW in der Landesregierung in Thüringen sitzt und der gar nicht fassen kann, was seine Bundesführung da veranstaltet.
Ich bin nicht in die Politik gegangen, um der AfD zur Macht zu verhelfen, sondern das Gegenteil war der Fall. Jetzt sind wir mittlerweile degeneriert zum Steigbügelhalter der AfD. Ich nehme zur Kenntnis, dass man, um über die 5%-Hürde zu kommen, da offensichtlich keine Grenzen mehr kennt.
Steffen Schütz im Deutschlandfunk die letzten Tage. Also BSW zerrt in verschiedene Richtungen offenbar innerparteilich. Und ist doch mit klarem Blick offensichtlich, was hier passiert, oder? Findest du nicht? Sarah Wagenknecht will ihre Partei retten und sieht im Schulterschluss mit der AfD die einzige Möglichkeit zu und ist auch bereit, diesen Schritt zu gehen.
Also kann sein, dass das die Motivation ist von Sarah Wagenknecht, ja. Und ich bin auch sicher, dass sie weiß, dass die AfD an der Macht schlecht ist für Menschenrechte, für Sozialpolitik, für Gleichberechtigung, alles, was du aufgezählt hast auch vorhin. Schlecht für linke Themen ja auch, also schlecht für ihre Themen eigentlich. Aber ich glaube, die Analyse, die dahinter steckt, die ist trotzdem richtig. Brandmauer allein funktioniert so nicht.
Was nicht funktioniert, ist Brandmauer ohne was Eigenes, Starkes anzubieten. Das ist der Punkt.
Aber das Spannende am Brandmauerprinzip ist ja, dass die CDU im Osten an zwei Brandmauern gleichzeitig scheitert gerade. Weil wenn sie die Brandmauer gegen die AfD halten will, dann ist die letzte Machtoption, die die CDU jetzt in Sachsen-Anhalt hat,
Koalition mit der Linken. Oder sich tolerieren lassen. Es ist, ich weiß, es ist doch, mein Gott, ist das ein Kasperle-Theater alles.
Was meinst du jetzt? Brandmauer links, rechts oder was?
In Thüringen regiert der CDU-Mann Vogt mit der Partei von der Ex-Vorzeigelinken überhaupt. Mit dem BSW. Und das geht, weil es das BSW noch gar nicht gab, als die CDU beschlossen hat, dass es mit der Partei Die Linke keine Zusammenarbeit geben darf. Ich lache mich tot. Also hat die CDU jetzt ein rein formales Schlupfloch genutzt, um eben doch eine Regierung mit einer linken Partei zu bilden? Ja. Oder finden die BSW gar nicht so links? Das sagen ja auch manche, kann man auch mal drüber diskutieren. So, allerdings sind da ehemalige Politiker der Linken drin und trotzdem bleibt die CDU beim Unvereinbarkeitsbeschluss zur Zusammenarbeit mit der Originallinken, sagen wir mal. Das ist doch nicht stringent.
Sag ich doch, die Parteienlandschaft ist absolut verrückt gerade. Und jetzt redet ja, Stichwort Linke, Bodo Ramelow von der Linken, der CDU ins Gewissen, sie sollen doch über Parteigrenzen hinweg miteinander reden und bei den Themen zusammenarbeiten, wo wir zusammenarbeiten können, sagt er. Sie würden rumeiern, die CDU. Das war die Wortwahl, die er in der Zeit genutzt hat.
Klingt genau wie Wagenknecht und Mohammed Ali vom BSW. Nur, dass die das mit Blick auf die AfD sagen und nicht zur CDU.
Das Ding ist, dass manche in der CDU in Sachsen-Anhalt das ja ebenfalls mit Blick auf die AfD herbeiwünschen. Also Brandmauer weg, inhaltlich zusammenarbeiten, wo es geht. Und dazu haben ja einige im Juli einige CDUler in Sachsen-Anhalt gedroht. Also wenn die CDU sich von der Linken auch nur tolerieren lässt, dann verlassen wir die Fraktion. Also es ist wirklich auch da hin und her gerissen, hat der Fokus recherchiert übrigens mit diesem Fraktionenverlassen. Also die CDU hat sich eingemauert und auch da gibt es Zerrkräfte in die unterschiedlichsten Richtungen. Und die Generalsekretärin der CDU, Franziska Hoppermann hat aber jetzt erneut bestätigt, der Beschluss, der Unvereinbarkeitsbeschluss, der gilt. Keine Zusammenarbeit, nicht mit der AfD, nicht mit der Linken, basta.
Ja, es ist Wahlkampf, oder? Das ist die einzige Erklärung. Also man will in der CDU auf keinen Fall signalisieren, dass man vielleicht doch mit der Linken zusammenarbeitet, weil man dadurch Stimmen verlieren könnte. Weil so ein Stamm-CDU-Wählerschaft sagt, ja, also wenn die mit der Linken wollen, dann das wollen wir auf keinen Fall, dann wählen wir vielleicht doch lieber die AfD. Aber am Ende, ich habe in der FAZ neulich einen Kommentar gelesen, da war das Fazit über diesen CDU-Kurs, nein sagen, am Ende doch machen.
Ja gut, fragt sich nur am Ende mit wem.
Ja, alle mit allen.
Was war sonst noch?
Aggro sind wir.
Wie?
Und verhalten uns rücksichtslos, aggressiv. Und es wird jedes Jahr schlimmer.
Wir beide jetzt? Also ich meine, du erscheinst mir manchmal ein bisschen unausgeglichen, aber sonst ist doch hier eigentlich Friede, Freude, also alles, alle mit allen. Und so.
Es war als Vorlage gemeint, damit wir über die Studie zu Aggressionen im Straßenverkehr reden. Aber du Blindfisch hast es nicht gestaltet. Oh. Podcast Troy in einem Lotto gewonnen. Volltrottel. Sowas wie dich dürfte man gar ins Mikro lassen.
Ja, ich glaube, wir haben den Witz verstanden.
Was ich sagen wollte. Ja. Die neuen Ergebnisse einer Langzeitstudie der deutschen Versicherungswirtschaft kamen in dieser Woche raus.
Genau.
Und ja, die fragen alle paar Jahre das Verhalten der Deutschen im Straßenverkehr ab und wir sind aggro.
Ja, Ergebnis: seit 10 Jahren nehmen die Aggro-Werte im Straßenverkehr nicht nur im Studio hier zu. 3000 Personen ab 18 Jahre haben die dieses Jahr befragt und ich habe mir die Ergebnisse mal auch rausgeschrieben.
Okay.
47% der Autofahrer zum Beispiel sagen, dass sie manchmal drängeln würden. Ein Drittel bremst andere auch mal aus. 25%, also ein Viertel, nutzen soziale Medien während der Fahrt. Und nein, das betrifft nicht nur die Autofahrer, bei Radfahren ist das genauso. Jeder zweite überholt Autos entgegen der Vorschriften oder schlingelt sich links, rechts durch den Verkehr und gepöbelt und beleidigt wird mehr. Das ist die traurige Realität im deutschen Straßenverkehr.
Wobei ich keine Studie dafür bräuchte, um das zu wissen. Also mir reicht es, von der Wohnung ins Studio zu fahren, um das wirklich nachprüfen zu können. Ich bewege mich jeden Tag mit allen möglichen Verkehrsmitteln durch Berlin, ja genau wie du. Meistens allerdings mit dem Rad und ich muss auch subjektiv sagen, also die Fahrweise wird wirklich krasser und der Ton wird wirklich aggressiver. Was ich bepöbelt und bemittelfingert werde manchmal, es wie für die kleinsten Abweichungen vom Normverhalten oder so, es ist irre. Und ich frage mich dann immer wieder so in ruhigen Momenten, warum? Also warum macht ihr das? Wieso seid ihr so zu mir? Und wenn ich richtig gut drauf bin und ganz selbstkritisch, dann sage ich auch, warum mache ich das? Mhm. Also warum reg ich mich auch immer wieder tierisch auf, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt zum Beispiel? Mhm. Oder wenn Leute die Tür aufreißen und so ein Doring-Unfall passieren würde, würde ich nicht schnell ausweichen, dann schimpfe ich wirklich, also anstatt das einfach wegzuatmen. Warum? Mhm.
Der Verkehrspsychologe Bernd Wiesner von der Verkehrspsychologischen Stelle Sachsen, der hat bei MDR aktuell gesagt, weil das Leben so krass schnell geworden ist seit der Digitalisierung und wir einfach viel zu viel insgesamt unter Strom stehen.
Diese massive Reizüberflutung von meistens ja auch sehr negativen Nachrichten, von Nachrichten, die uns ärgern, die uns Angst machen, die macht natürlich mit uns Menschen was. Und das ein gutes Ventil, diesen Frust eben loszuwerden, also gut in Anführungsstrichen, ist der Straßenverkehr.
Naja, das stimmt natürlich mit diesem Ventil, ne, wenn man sich da mal selbst beobachtet, weil, also was ich glaube, die Begegnung im Straßenverkehr ist ja meist flüchtig mit den anderen, ne? Also man sieht die Leute normal, es sei denn, man wohnt in einer Kleinstadt und trifft immer dieselben, okay, das ist noch was anderes, aber so in größeren urbanen Räumen, man sieht die Leute normal nie wieder. Mhm. Und man ist ja auch, während das passiert, in Bewegung. Oder aus Autoperspektive, man hat das Auto noch so als Schutz, als Kasten um sich rum. Also es ist ein bisschen, finde ich, wie Internet im Gegensatz zu Real Life. Also Straßenverkehr im Gegensatz zu Real Life. Wir würden in anderen Situationen, wo wir sitzen oder uns länger gegenüberstehen oder wir würden nicht so reden und pöbeln. Das machen wir aufgrund dieser speziellen flüchtigen Situation.
Da finde ich, ist eine gute Erklärung, also warum der Verkehr so ein dankbares Ventil ist und einfach mehr gemotzt wird, aber zum rücksichtslosen Fahrstil. Also das liegt doch auch daran, weil es so voll ist, oder nicht? Und weil alles
aber
schnell
es hängt ja zusammen. Alles muss immer schneller sein. Ja. Die Straßen sind aber eher voller. Und zumindest urbane Räume werden immer dichter. Ständig ist man in Konkurrenz um die wenige Fläche. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Also vor allem, wenn Rad und Auto und Bus und Fußgänger, weißt du, wenn die alle auf derselben Fläche stattfinden sollen und nicht gut voneinander getrennt sind, wenn Autos zum Beispiel über den Radweg zum Parkplatz müssen,
Oder Radweg und Fußweg sind nur durch so ein bisschen Farbe voneinander unterscheidbar. Also das ist ja,
ja genau. Deswegen schlagen die Studienmacher und Studienmacherinnen ja auch relativ konkrete Sachen vor, wie der Verkehr entspannter und aggressionsfreier werden könnte.
Wir müssen uns einmal fragen, wie können wir deeskalieren? Ja, wie können wir es schaffen, dass wir die Kollisionspunkte möglicherweise reduzieren? Das kann zum Beispiel durch Infrastruktur passieren. Straßendesigns so gestalten, Wege schaffen, Platz schaffen, dass wir uns möglichst wenig Kollisionspunkte bieten. Da ist schon mal ein Teil genommen.
Kirstin Zeidler ist das Unfallforscherin und Mitautorin der aktuellen Studie der Versicherer, hat sie in dieser Woche bei Radio 1 so gesagt.
Ja, ich weiß nicht, ich persönlich glaube nicht, dass das gehen wird, wenn die Leute nicht insgesamt, also in der Stadt zumindest, weniger Auto fahren. Also zumindest eben, wie gesagt, in Ballungsräumen. Sonst wirst du das Problem mit dem Platz ja nicht nachhaltig lösen können. Also Autos nehmen ja nun mal einfach so wahnsinnig viel Platz ein, den man eigentlich bräuchte für eben solche kollisionsärmeren Konzepte.
Ja,
und der fehlt dann.
Aber das Problem sind ja mehr die parkenden Autos als die fahrenden, oder nicht?
Ja.
Also es wäre für mich dann eher die Frage, müssen wir ein Auto besitzen? Oder reicht es nicht, Mobilität zur Verfügung zu stellen? Über Carsharing, top ausgebaute öffentliche, günstige Transportdienstleister, tolle Radwege und so. Weil dann wäre ja auch mehr Platz zum Fahren für alle, wenn weniger Blech rumsteht.
Also weniger, damit alle mehr davon haben?
Weniger, damit alle mehr davon haben. Es ist
okay, das ist es, glaube ich. Ich rufe beim Verkehrsminister an. Schröder hat die Lösung. Warte mal, wo ist die Nummer?
Ich glaube, das ist außerhalb der Autobahn übrigens Ländersache. So. Melde dich lieber beim Berliner Senat.
Alles klar. Gut. Ja, aber bevor wir das machen, das kann ich ja auch gleich in Ruhe machen. Erstmal das hier.
Und das ist?
Das ist das Nil-Krokodil.
Putzig.
Naja, so aus der Ferne, aber putzig? Also das gilt als eines der aggressivsten Tiere der Welt. Also da sind sämtliche aggressiven Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger auf deutschen Straßen. Ein absoluter Witz. Also hilft auch kein Verkehrskonzept, kannst du komplett vergessen. Das Nilkrokodil, das nimmt sich die Fläche, die es braucht. So.
Ja, das Nilkrokodil ist das Problem.
Das nimmt sich den ganzen
Nil. Auf dem Nil, frag mal die anderen.
Und die Radstreifen drumherum, um den Nil auch noch. Völlig, ja. Ist
also, froh hier in der Tiefebene zu wohnen.
Ja.
Denk da mal drüber nach.
Mach ich.
Tschüss.
Erstmal anrufen jetzt. Tschüss.
Freunde.
Das klingt super, das stimmt, aber du hast recht, das klingt richtig sweet. Aber
wir nee, das ist echt nicht ohne. Ja, apropos Nilkrokodil, ne?
Ja.
Hast du das gelesen von dem Schaf, was mit dem Bus gefahren ist?
Nein.
Und zwar durch die Waschanlage. Stand im Spiegel am Mittwoch. Nee. Und die Polizei hinterher, durch die Waschanlage. Es war in der Nähe von Münster, wo sonst? Wenn nicht in Münsterland, in dieser ländlichen,
sagt der Osnabrücker,
etwas weniger entwickelten Region. Also, pass auf, die Geschichte. Das Schaf war von seiner Herde ausgerissen und war dann offenbar über einen Betriebshof für Linienbusse gelaufen in seiner Flucht, die da gerade sauber gemacht wurden. So, war Saubermachtzeit. So. Und das Schaf rein in den erstbesten Bus.
Ja.
Voll geil. Türen standen offen, weil Putzkolonne drin war. Ohne Fahrschein, ohne alles. So. Und sich da erstmal gemütlich hingelegt. Dann haben die Putzkräfte das entdeckt. Liegt ein Schaf da drin und die wussten wirklich überhaupt nicht, was sie machen sollen mit diesem Schaf. Also wenn man da jetzt nicht so Erfahrung mit hat oder so, was haben die gemacht? Die haben die Polizei gerufen. So, und die Polizei wusste aber schon Bescheid, weil auch der Schäfer sich schon gemeldet hat und gesagt hat, mir sind da ein paar Schafe ausgebüxt. Also es waren wohl ein paar mehr. Das eine hat es dann in den Bus geschafft. Jetzt war das aber so. Der Bus war so geparkt, dass er nur durch die betriebseigene Waschanlage wieder rauskam aus der Halle. Also sind die mitsamt Schaf und Polizei einmal durch die Waschanlage und haben dann das Schaf aus dem blitzsauberen Bus befreit.
Geil.
Sie hätten das Schaf eigentlich auch gleich mitwaschen können.
Und dann aber Innenreinigung später. Ne? Ja, mega.
Ja, mega. Als Schaf erlebst du auch mal was.
So, ich guck nach der Nummer vom Verkehrsministerium.
Ich bitte darum.
Ja.
030 für Berlin. Tschüss.